Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Julia. Sie ist Coach, Expertin für sinnstiftendes Online-Business und passives Einkommen, Mama von 3 Kindern und 1 davon ist ein Sternenkind. Herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
Hallo, liebe Svenja. Ich freue mich riesig, dabei zu sein und bin gespannt, wie das jetzt hier so, was das mit mir macht, weil ich habe öffentlich noch nicht darüber gesprochen und ja, bin einfach gespannt. Lass mich jetzt überraschen.
Ja, vielen Dank. Magst du zur Vorstellung noch etwas über dich hinzufügen?
Was könnte interessant sein? Also ich habe 2 Kinder, die sind 5 und 10. Ich bin momentan alleinerziehend, selbstständig im Online-Business und ja, es gab mit meinen Kindern da einige Komplikationen. Die beiden Kinder, die jetzt da sind, sind beides Frühchen und waren Frühchen. Und das hat mich schon auch sehr geprägt oder hat auch meine Lebenseinstellung verändert. Aber ich glaube, darüber reden wir ja gleich noch im Detail.
Ja, dann sind es ja 3 Geschichten, die du erzählen könntest.
Ja.
Wir haben ja ausgemacht, wir machen im Podcast so mit dem Thema Fehlgeburt, stille Geburt, Sternenkind oder ich bin da auch unsicher mit dem Begriff. Wie sagst du das denn selber oder wie erzählst du darüber?
Wenn mich jemand fragen würde oder wenn das Thema irgendwie darauf kommt, denke ich, würde ich sagen, ich habe 3 Kinder und 1 ist noch im Bauch verstorben. Ich benutze den Begriff Sternenkind nicht, kann jetzt aber auch gar nicht sagen, warum, weiß ich nicht. Ich hatte diese Situation aber auch noch nicht. Also außer die das damals live mitbekommen haben, weiß das eigentlich keiner, weil ich damit jetzt nicht hausieren gehe, dass das passiert ist. Ja.
Wie alt warst du denn, als das Baby im Bauch verstorben ist?
26, 27, irgendwie so.
Wie lange ist das jetzt her? Ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist.
12 Jahre her.
Das heißt, deine anderen beiden Kinder sind danach geboren worden. Die haben das nicht mitbekommen.
Mhm. Genau, ja. Die wissen das aber. Also zumindest meine Tochter versteht das schon. Mhm. Mein Sohn, der versteht das noch nicht. Meine Tochter weiß, dass es noch jemanden gibt, theoretisch. Also im Feld, denke ich, existiert das andere Kind auch noch.
Ja.
Und sie weiß das, ja.
Ja, das glaube ich auch, ja. So, meine Mama hatte auch Fehlgeburten und sie hat uns auch darüber erzählt. Und die sind einfach auch Teil unserer Familie, die Kinder, obwohl sie ja nicht auf der Welt sind. Mhm. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie du mit deinen Kindern über das Geschwisterchen redest.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aktiv ansprechen würde, aber ich glaube, wenn das Thema irgendwie darauf kommt, würde ich natürlich jede Frage beantworten. Und ich weiß gar nicht, wie das kam, dass meine Tochter, also hat sie Fragen gestellt oder kamen wir irgendwie da drauf? Ich glaube, ich habe ihr das doch einfach irgendwann erzählt, dass es eigentlich noch ein Kind gibt. Also doch, wahrscheinlich werde ich es ihnen schon irgendwann erzählen, weil ich glaube, dass das mit dem, wenn man später mal so innere Themen hat und vielleicht eine Therapie macht oder so, ist das, glaube ich, wichtig zu wissen, dass da noch jemand war. Also, weil ich jetzt selber ganz viel auch so mit Coaching, Therapie und so mache und ich weiß, dass das einfach mit dazugehört, also dass auch ungeborene Kinder ins System reinspielen. Deswegen denke ich, würde ich ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen, damit sie später ihre Sachen aufarbeiten können. Ist ja genauso wie mit der Frühgeburt, müssen sie ja beide auch wissen, weil ich denke schon, dass das später oder dass es vielleicht irgendwelche Narben hinterlassen hat, mental, die sie irgendwann aufarbeiten wollen vielleicht.
Ist es nicht vielleicht auch für dich wichtig, einfach deinen Kindern davon zu erzählen und das verstorbene Kind nicht totzuschweigen?
Ja, erstens das und weil es ist ja schon so, dass das für mich ein Triggerthema ist. Also wenn jetzt jemandem sowas passieren würde im Umfeld, würde mich das triggern, dann würde ich traurig werden. Oder ich habe auch Momente, wo ich da irgendwie nochmal so in diese Trauer reinkomme. Und dann sage ich natürlich auch offen, was jetzt gerade los ist, ne? Damit sie nicht denken, es hat mit ihnen was zu tun, sondern einfach, ja, das und das ist mal passiert. Deswegen bin ich jetzt gerade traurig.
Ich möchte heute in dem Podcast, habe ich mir überlegt, gar nicht so sehr darüber reden, wie und warum es dazu gekommen ist, dass das Baby in deinem Bauch verstorben ist, sondern... Also du darfst natürlich trotzdem gerne darüber erzählen, wenn du magst, aber ich würde dich gerne fragen, eben, wie es dir damals ging, wie du dich gefühlt hast und also an was du dich noch erinnern kannst.
Also ich weiß noch, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas passieren kann. Also ich war immer der festen Überzeugung, Frauen werden schwanger und kriegen ein Kind. Also das war gar nicht so in meinem Feld, dass sowas passieren kann. Und ich war da ganz schön geschockt, auch dann zu erfahren, dass das relativ häufig passiert. Also gerade am Anfang der Schwangerschaft passiert das relativ häufig. Und ich glaube, weil da nicht so drüber gesprochen wird, wusste ich das einfach nicht. Und dann ja, war ich für mich geschockt. Und ich fand auch die Reaktion der Ärztin, Frauenärztin, die ich hatte, unsensibel. Also die hat dann nur gesagt, ja, sollen wir es jetzt gleich wegmachen oder wollen Sie noch ein bisschen warten? Und ich dachte so, irgendwas stimmt ja nicht. Also das ist nicht, glaube ich, nicht die Art, wie man damit umgeht. Und bin dann daraus aus dieser schulmedizinischen Betrachtungsweise rausgegangen und habe mir halt alternative Menschen gesucht, die mir geholfen haben, das durchzustehen, dann auch irgendwann die stille Geburt durchzustehen. Und da hat sich bei mir, also eigentlich hat es bei mir mein Leben verändert, weil ich ganz viel über mich und meine eigene Kraft gelernt habe und auch Dinge zu hinterfragen. Also zum Beispiel, wie die Schulmedizin jetzt, ich sage, mach die jetzt nicht allgemein schlecht, aber wie die manche Sachen einfach betrachten, die jetzt gar nicht so ganzheitlich sind aus meiner Sicht. Und das hat meine ganze Lebenssicht irgendwie verändert.
Was meinst du mit deiner eigenen Kraft?
Also ich hatte lange Schwierigkeit, meine weibliche Kraft zu fühlen, dieses Frausein. Und als ich dann aber schwanger war, und dann selbst in dem Moment, als es die erste Schwangerschaft nicht geklappt hat, hatte ich so das Gefühl, ja krass, ich bin ja tatsächlich eine Frau, ich kann Leben, theoretisch Leben auf die Welt bringen, ich kann schwanger werden. Und da ist es mir erst irgendwie klar geworden, dass ich eine Frau bin und was ich überhaupt für Kraft in mir habe, um ein neues Leben zu kreieren.
Ist dir das in dem Moment schon bewusst geworden oder ist es dann später gekommen? Weißt du, was ich meine? Also ich stelle mir vor, im ersten Moment ist die Traurigkeit und der Schock präsenter.
Nee, also als dann die stille Geburt war, da war ich zu Hause, ich fand es total kraftvoll. Also es war traurig und gleichzeitig war es so eine Urkraft. Also ich fand das total irre in dem Moment. Ich dachte, Alter, das ist ja richtig krass, was da in mir steckt. Ne? Also auch wenn das gerade hier nicht so gut ausgeht, aber man kann ja auch die andere Betrachtungsweise wählen. Es hat einen Grund, dass das so passiert ist und vielleicht wäre was viel Schlimmeres später passiert oder was viel Traurigeres später. Also ich fand es, ja, also diese Kraft zu spüren, hat mich selber total gestärkt irgendwie.
Ja, das ist spannend. Darf ich zu der stillen Geburt fragen? Also du hast gesagt, jetzt, du warst zu Hause. Wer war denn dann noch dabei?
Da war keiner dabei. Ich hatte mich halt dagegen entschieden, das in der Klinik entfernen zu lassen, weil da kann man keinen Abschied nehmen. Und also wenn es in einem frühen Stadium ist, kann man halt keinen Abschied nehmen bei den meisten, die ich kannte damals. Und das erschien mir irgendwie falsch und ich wollte lieber warten, bis mein Körper das selber sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, das loszulassen. Ich war da bei verschiedenen Frauenbegleiterinnen, die mir da auch geholfen haben. Ich hatte dann auch eine neue Frauenärztin gefunden, die das unterstützt hat und die mir halt erklärt hat, worauf ich achten muss, wenn das losgeht. Telefon dabei haben, weil man verliert halt relativ viel Blut und kann halt sein, dass einem schwindelig wird, dass man umkippt. So, das muss halt. Am besten sollte jemand da sein, klar. In dem Moment war halt einfach niemand da, weil mein Partner auf Arbeit war. Oder, nee, es war glaube ich, noch in der Nacht um 3 oder so. Also er hat gepennt. Ich hatte halt einfach dann mein Telefon da und habe das so für mich gemacht. Und irgendwie eigentlich war es wie eine Geburt. Also ich, jetzt rückblickend kann ich gar nicht sagen, dass das nur traurig war. Also, ja.
Wieso hast du ihn nicht geweckt, frage ich mich jetzt gerade.
Nein, weil es mitten in der Nacht war und das war ja, warum soll er dabei sein, wenn ich gerade das Kind verliere? Also ich weiß nicht. Wir wussten ja beide, dass es passieren wird. Vielleicht wollte ich auch alleine diese Kraft spüren. Also ich habe ihn auch nicht benötigt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche jetzt jemanden. So.
Ja. Ja, also wenn die Wehen einsitzen, dann wecken die Frauen ihre Männer ja auch mitten in der Nacht.
Stimmt.
Ist ja, also nur weil es 3 Uhr nachts ist, ist das ja nicht unbedingt kein Grund. Ja, aber vielleicht war es eine wichtige Erfahrung für dich alleine. Mhm.
Irgendwie glaube ich, dass das der Grund war, ja.
Und du hast mir schon mal erzählt, dass dein Baby zu wenig Gewicht gehabt hat, dass es offiziell hätte beerdigt werden können. Richtig? Also ab 1000 Gramm gibt es Babygräber. Bin ich da richtig informiert soweit?
Gar nicht so genau. Ich weiß, vielleicht ist das auch von Bundesland zu Bundesland anders, aber wenn es in einem relativ frühen Stadium verstirbt, wird halt eine Ausschabung gemacht, schon der Begriff ist irgendwie, finde ich jetzt nicht so, wird dem nicht so gerecht. Und dann wird es halt entsorgt, auch ein Begriff, der jetzt nicht so schön ist. Und das, was ich eher so schade finde, ist, dass diese alternative Möglichkeit gar nicht kommuniziert wird. Also wenn du nicht selber anfängst zu recherchieren, sagt dir die Frauenärztin nur, ja, sie müssen jetzt in die Klinik gehen, dann wird eine Ausschabung gemacht. und ganz viele folgen dem dann halt. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, dass es für die Verarbeitung besser ist, das irgendwie anders zu lösen. Ja, bewusster, also einfach bewusster das wahrzunehmen, auch wenn es halt was Unschönes ist.
Also so allgemein ist es ja bekannt, dass für die Trauer auch ein guter Abschied wichtig ist. Und so wie du das erzählst, war ja deine stille Geburt so mit dir alleine, auch mit dem Kind dann schon so ein ganz bewusster Abschied. Und das ist in der Klinik wahrscheinlich in der Form nicht möglich, also in der Regel nicht möglich. Ich habe auch schon von Kliniken gehört, wo es dann ein extra Zimmer gibt, extra für stille Geburten, ein bisschen ruhiger, aber dann muss erstmal so eine Klinik in der Nähe sein. Ne?
Genau. Naja, und vor allem, wenn man es nicht in der Klinik macht, wenn man sagt, ich möchte das aber zu Hause bekommen, dann kannst du ja nicht, dann müsstest du ja alles irgendwie einpacken. Okay, wir haben auch, also wir haben eine Beerdigung für uns gemacht im Wald. Und wir haben vorher so eine, das war so eine Frau, die hat Traumreisen angeboten und normalerweise Traumreisen zum ungeborenen Kind, einfach um sich schon mal kennenzulernen. Und dadurch, dass ich halt damals tausende Hebammen angeschrieben habe, weil ich habe eigentlich jemanden gesucht, oder für mich wäre es logisch gewesen, dass man auch bei einer stillen Geburt eine Begleitung bekommt. So wie bei einer normalen Geburt. Ich dachte, irgendwie muss ja irgendwie logisch sein, dass man da nicht alleine durchgehen muss. Aber gibt es tatsächlich nicht. Haben die mir alle Hebammen gesagt, nö, sowas gibt es nicht. Wir machen nur normale Geburten. Und ich hatte aber eine, die gesagt hat, sie macht Traumreisen, normalerweise mit dem ungeborenen Kind, das noch lebt, und hat mir aber angeboten, das zu machen, auch mit dem schon verstorbenen Kind. Und da war ich halt mit meinem damaligen Mann dort und haben wir so eine Visualisierung, Meditation gemacht und konnten uns da auch von dem Kind verabschieden. Also wir hatten mehrere Abschiede, einmal diesen mentalen und dann, ich glaube, so 4 Wochen später ging das Richtige los und dann haben wir nochmal eine Beerdigung im Wald gemacht, auch für uns, und waren danach auch immer wieder an dieser Grabstelle, also dem auch wirklich Raum zu geben, erscheint mir jetzt total richtig, rückblickend.
Abschied Raum zu geben?
Ja, genau, also dem nicht einfach, ich gehe jetzt einen Tag in eine Klinik, dann ist das in einer Stunde erledigt und dann stehe ich da und das ist einfach weg. Könnte ich mir vorstellen, dass man da in ein Loch fällt, weil das dann einfach so weg ist. Ich meine, das war ja ein Kind, was in deinem Bauch war, und dann ist es einfach weg. Und so ist es zumindest. Es war noch eine Weile da, ich konnte mich darauf vorbereiten. Dann habe ich genau erlebt, wie die Geburt war. Dann konnte ich es selber beerdigen. Also das finde ich irgendwie, macht für mich mehr Sinn.
Ist dir das Grab heute auch noch wichtig?
Na, die ist ja in Berlin. Ich wohne jetzt nicht mehr in Berlin. Aber ich denke da schon noch dran. Also ich habe das Gefühl, ich müsste da mal wieder hin zum Beispiel. Also es zieht mich schon dahin, da nochmal zu sprechen oder so. Also ich mache auch viel so Energiearbeit. Jetzt nicht unbedingt mit dem Kind, eigentlich gar nicht mehr so. Aber mit anderen Menschen zum Beispiel. Aber jetzt habe ich so gerade den Ruf auch seit ein paar Monaten, dass ich da mal wieder hingehen sollte, darf.
Ist es ein wichtiger Ort für dich gewesen oder ist es noch, um Kontakt zu halten?
Also ich habe den Ort ja irgendwie trotzdem in mir und in meinem Herzen. Ich weiß genau, wie der aussieht, wo der ist. Und irgendwie, ja, finde ich das wichtig, das zu haben.
Ich finde es total schön, was du erzählst. Also gar nicht so traurig.
Nee, das habe ich ja auch irgendwann gecheckt. Also es ist irgendwie traurig. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwann mir gedacht, es hat ja alles einen Sinn. Und es hätte, also vielleicht ist das die Variante, die im Endeffekt gut ausgegangen ist. Weil es hätte vielleicht was viel Schlimmeres passiert, ne? Irgendwie eine krasse körperliche Einschränkung oder eine Fehlbildung. Und da kann ja alles Mögliche passieren. Es hat ja einen Grund, wenn der Körper sagt, nee, das irgendwie, irgendwas haut hier gerade nicht hin. Könnte man sagen, ist vielleicht gut, dass es rechtzeitig zu Ende war. Und klar ist es trotzdem traurig und ich weiß auch nicht. Also ich kann das mittlerweile verschiedenen Seiten betrachten.
Und was hat dir denn in der Trauer damals geholfen?
Ich war ganz viel spazieren, also als wir dann die Beerdigung gemacht hatten, war ich eigentlich fast jeden Tag immer in diesem Wald, also ich bin immer diesen Weg gegangen, bin auch immer wieder an dieses Grab gegangen. Also bei mir ist dann in diesem Moment meine spirituelle Seite auch erwacht. Also ich habe dann so eine Verbindung nach oben irgendwie bekommen und konnte alle Fragen stellen, habe alle Antworten bekommen und habe dann ab und zu auch einfach mal gefragt, ja, wie geht es jetzt weiter, was hatte das jetzt für eine Bedeutung, und das hat mir dann irgendwie auch geholfen. Ansonsten weiß ich gerade nicht. Also ich habe jetzt hatte keine Selbsthilfegruppe oder so. Ich habe das eigentlich mit mir alleine ausgemacht. Vielleicht war das auch gar nicht so gut, weiß ich gerade nicht so genau. Ich hatte aber auch, also ich kannte keinen, der mir da hätte helfen können. Und wenn, dann war das oft so, also mit Nicht-Betroffenen, die haben halt einfach den Bezug nicht so dazu. Die können sich das auch gar nicht so vorstellen. Da war das dann mit einem Gespräch erledigt und die konnten sich da auch gar nicht so reinfühlen.
Ja, und nicht jeder braucht Begleitung oder eine Selbsthilfegruppe. Wie war das denn bei euch in der Partnerschaft? Konntet ihr zusammen trauern?
Ja, also ich glaube, für meinen Ex-Mann war das ein bisschen schwieriger, weil er hat das Kind ja nicht in sich gehabt und er war auch sehr betroffen, aber natürlich auch konnte es auch nicht so 100% nachvollziehen, was das mit mir macht, dass das ja in mir drin war und aus mir rauskam. Und das war ja eher für mich, glaube ich, der riesige transformative Prozess. Für ihn natürlich trotzdem auch schlimm. Also er hat sich dem auch nicht verschlossen, sondern wir waren da so beide drin. Und ich weiß aber nicht, ob wir da so viel drüber geredet haben. Ich glaube gar nicht mal so. Wir waren ab und zu zusammen an diesem Grab, das weiß ich noch, aber auch nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann war ich eigentlich alleine da, ja.
Und das war für dich auch okay so? Also das war nichts, was die Partnerschaft dann belastet hat?
Nee, das war okay. Ich war auch, ich würde sagen, 4-5 Monate danach schon wieder schwanger. Und dann war das irgendwie ein neuer Fokus.
Ja, das ist ja auch interessant. Da gibt es ja auch gerade von Nicht-Betroffenen ganz viele Meinungen, ja, zu dem dann schnell so schnell wieder schwanger werden. Also ich bin da einfach wertfrei und ich frage dich, also wie war das dann für dich, so schnell wieder schwanger zu sein?
Gut, also wir wollten ja unbedingt ein Kind, das stand fest und für mich war der Zeitraum, also ich habe mir so viel Zeit gegeben, wie ich dachte, dass ich brauche und das war so witzig, weil das genau auf die Jahreszeiten gepasst hat, weil im Winter war die Trauer, Herbst, Winter war die Trauer und dann kam der Frühling und ich war ja jeden Tag spazieren und ich habe so gesehen, wie der Wald sich verändert und ich dachte so, jetzt ist Frühling. Frühling ist ja ein Neuanfang. Dann habe ich in mir gespürt, so okay, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und klar, die Trauer war jetzt nicht 100% abgeschlossen, aber ist die auch bis heute nicht. Also ich glaube, ich finde es ein bisschen illusorisch, auf so einen Zeitpunkt zu warten, wo es einem super perfekt geht, weil es gerade bei solchen Sachen, glaube ich, dauert einfach zu lange. Und ich hatte halt mein Ziel ganz klar vor Augen. Ich will ein Kind haben und dann haben wir das halt einfach nochmal neu probiert und neu Vertrauen geschöpft. Natürlich hatte ich dann mehr Angst als davor, weil ich ja vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas passieren kann, war dann natürlich die Sorge etwas höher, dass es wieder passiert.
Das ist total schön, was du erzählst von den Jahreszeiten. Da bin ich auch total bei dir und das hat mir auch in meiner Trauer sehr geholfen, immer wieder die Natur zu beobachten. Ja, ja, das ist, die Urteile und die Meinungen sind ja so dahingehend, dass man sagt, ja, wenn dann ein neues Kind kommt, dann ist es quasi der Ersatz für das Verstorbene oder vielleicht durch die Trauer kann die Mutter das dann nicht genau trennen oder ja, aber das muss ja gar nicht stimmen. Das sagen ja, also wie gesagt, oft sind das ja Meinungen von außen, von Menschen, die das nicht erlebt haben und ja. Trauer ist ja im Grunde, weiß man heute, nie wirklich abgeschlossen. Also wenn man wartet, bis die Trauer abgeschlossen ist, dann, ja, dann wärst du im Grunde nie wieder Mama geworden. Also das ist sicherlich auch nicht der richtige Ansatz.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Ersatz ist. Also gar nicht. Es sind die drei Kinder sich sehr separat. Also.
Aber bis zu der Frühgeburt ist alles gut gegangen in der Schwangerschaft.
Naja, theoretisch. Ich war irgendwie, also ja, die Anfangszeit war ich schwanger, alles gut, dann war ich bei der nächsten Untersuchung und dann meinte sie, ja, da ist irgendwie nichts mehr. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt ist das schon wieder passiert, wahrscheinlich oder so, ich war richtig fertig und dann war ich, weiß ich nicht, 3-4 Wochen später zum Termin und meinte, oh, da ist es wieder und es ist ganz schön groß. Und das war halt das Ding, dass bei mir, meine Gebärmutter war einfach geteilt in zwei Kammern, das haben manche und bei manchen ist die Teilung nur so ein Stück und bei manchen ist die Teilung fast komplett durch und manchmal im Ultraschall konnte man das halt einfach nicht sehen. Das war auch wahrscheinlich, also könnte man auch sagen, vielleicht war das auch der Grund für die Fehlgeburt, dass sich das an der falschen Stelle angedockt hat, wo es gar nicht hätte überleben können. Also wenn es sich an der Zwischenwand andockt, kann es nicht bis zum Ende drin bleiben. Das hält einfach nicht. Deswegen war da nochmal so ein Schockmoment, auch nochmal wieder am Anfang. Nee, es war an sich alles gut, aber ich hatte eine Angst, die ich vorher nicht hatte. Also ich hatte dann... Ich habe auch so eine leichte Angststörung entwickelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser war, aber könnte sein. Also später, noch die Jahre später, auch als das Kind dann auf der Welt war, habe ich auch eine Therapie gemacht, weil ich auch im Alltag so, ich hatte immer so Ängste und weiß aber jetzt nicht genau, ob das jetzt einfach nur der Trigger war. Also ob das irgendwas Altes war, was sowieso schon irgendwie da war oder ob das jetzt damit wirklich zu tun hatte, weiß ich nicht so genau.
Allgemein Ängste oder Angst, dein Kind zu verlieren?
Also Angst, das Kind zu verlieren, Angst, dass mir was passiert und ich mich dann nicht mehr um das Kind, was da ist, kümmern kann. Ja, also ich hatte so ein bisschen das Vertrauen verloren, dass alles gut wird oder dass das Leben irgendwie gut zu mir ist.
Ja. Ja, das ist ja das, was mit einem Verlust oft einhergeht, dass es erstmal unsere ganze kleine Welt erschüttert, ja. Und auch das Vertrauen erschüttert. Denke, ja, ein Stück weit ist das auch normal. Wie hat sich denn deine Trauer dann verändert? Also dann war das ja schon wieder sehr nah beieinander, so das neue Glück, die neue Schwangerschaft und Freude. Und die Trauer war aber trotzdem noch ein bisschen da. Also kannst du das überhaupt beschreiben, wie sich das in deinem Trauerprozess dann verändert hat?
Ich habe da gar nicht mehr so die Erinnerung. Ich glaube, als ich schwanger war, war der Fokus auf das neue Kind. Und erst später ist mir das dann so klar geworden, dass immer wenn ich meine Tage gekriegt habe, also einmal im Monat, und das ist ja dann so eine bestimmte Art von Hormonen, die da aktiv wird, immer dann kam die Trauer. Und das habe ich jetzt auch noch manchmal. Also immer so kurz bevor ich meine Tage kriege, kommt so ein Trauermoment und so ein Erinnerungsmoment. Und das war ganz viele Jahre einfach so, dass ich schon wusste, okay, einmal im Monat kommt das halt. Und dann aber das auch zuzulassen und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, das darf da sein. Und beschleunigen kann man es nicht. Oder ich habe festgestellt, das ist einfach, ich kann da nichts dagegen machen. Also es wird jetzt auch nicht, dass ich gemerkt habe, das wird jetzt merklich besser oder so. Ich habe einfach gemerkt, okay, das ist einfach jeden Monat konstant da. Und dann ist es halt wohl so. Also habe das dann auch einfach zugelassen. Jetzt ist es auch noch so, dass ich es halt einfach zulasse. Und dann, wenn jetzt jemand im Umfeld dabei wäre, würde ich sagen, ja, ich habe jetzt gerade hier so einen Moment. Der dauert jetzt mal einen Tag und dann ist wieder gut und erkläre auch warum. Und kann das jetzt eigentlich so integrieren, dass das halt so dazugehört.
Also da spricht man dann von gelungener Trauerarbeit auch tatsächlich. Also dieses Integrieren, er wird sogar in den Fachbüchern auch so beschrieben. Ja, und
Ja.
ich denke auch, die Trauer ist ja die Verbindung. Ja, also auch dann, wenn du einmal im Monat diesen Moment hast, dann hast du auch einmal im Monat die Verbindung mit deinem verstorbenen Kind.
Ja.
So rum gesehen, das ist wieder sehr wertvoll.
Ja, voll interessant. Also ich weiß auch nicht, wie sich das in den Jahren noch entwickelt. Also ob das irgendwann mal noch weniger wird oder so, aber wäre ja auch nicht schlimm, wenn nicht. Also es ist ja einfach das erste Kind. Also für mich ist es auch immer, wird es immer das erste Kind bleiben. Bin jetzt ganz froh, dass es zweimal geklappt hat, natürlich, ne? Und da auch sehr dankbar dafür, dass das dann doch nochmal geklappt hat und habe dann auch erst verstanden, wie wertvoll das ist, dass das gut geht, weil es ist nicht selbstverständlich, dass es gut geht. Und das hatte ich halt vorher nicht auf dem Schirm, dass das gar nicht so selbstverständlich ist.
Das ist was bei einem Verlust wieder alle vereint, ja, ob es das Baby ist oder der Partner oder die Mutter oder so, gerade wenn das in einer Lebensphase passiert, wo man gar nicht damit rechnet, ne, wo man alles andere denkt und auf einmal plötzlich ist ein Unfall oder jemand entscheidet es selbst, so, ja, dieses Bewusstsein, dass es eben nicht immer alles gut geht und dass es auch schnell vorbei sein kann, ja.
Dass man dann das, was da ist, aber umso mehr schätzen kann. Also ich finde, das macht total viel mit dem Jetzt,
Ja.
der viel demütiger sein kann, auch bei meinen Kindern, die jetzt da sind. Ne? Und ich weiß, boah, das ist einfach so ein Wunder, dass die da sind. Und ich kann das ganz anders wertschätzen und wahrnehmen.
Ja. Ja, das geht mir auch so. Also gerade auch noch mehr Bewusstsein für das Hier und Jetzt und gar nicht mehr so sehr im Gestern oder im Morgen zu leben. Also so hat mich die Trauer unter anderem verändert. Wie würdest du denn sagen, hat dich die Trauer noch verändert? Also diese tiefe Dankbarkeit und Wertschätzung, und gibt es noch andere Sachen, die dir aufgefallen sind?
Ja, ich habe so das Gefühl, ich kann jetzt den Tod auch leichter annehmen. Also auch, dass jederzeit Menschen, die ich liebe, was passieren kann. Also klar habe ich irgendwie Angst davor und würde das am liebsten irgendwie alles kontrollieren, dass das nicht passiert. Aber ich habe auch ich weiß, ich könnte damit umgehen. Also es ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass ich würde daran nicht zerbrechen. Also irgendwie ein bisschen schon, aber nicht so komplett. Also ich weiß, ich kann damit irgendwie umgehen. Es geht weiter. Und ich kann immer in Verbindung sein. Also jemand ist nicht einfach weg. Jemand ist dann trotzdem immer da und der kann sogar richtig krass präsent sein, auch wenn er nicht da ist. So energetisch irgendwie kennst du vielleicht auch, also ich kenne es auch von der Trennung, wenn ich mit jemandem, was wirklich eine ganz intensive Beziehung war und haben uns getrennt, der ist total präsent in meinem Herzen. Also die Verbindung ist nicht weg. Und genauso ist es mit meinem Kind und genauso wird das irgendwann mit meinen Eltern sein. Also ich habe zum Beispiel einen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der ist verstorben, lange bevor ich geboren wurde. Und ich habe eine Verbindung zu dem. Das finde ich irgendwie total irre. Also so dieses Feld und was in diesem Feld möglich ist, ne? Ja.
Ja, kann ich nachfühlen, ja. Ist es denn so, dass du bevor du den Verlust erlebt hast, auch geglaubt hast, dass es danach etwas gibt und dass es eben eine Verbindung gibt zu der, also ich sage oft, es ist einfach die andere Welt oder eine andere Welt.
Also ich kannte diese Welt gar nicht. Also es hat irgendwie, dieses ganze Erlebnis hat ganz viel in mir geöffnet.
Das, was du gesagt hast, dass es spirituell auch Türen aufgemacht hat.
Wahrscheinlich wären die irgendwann sowieso aufgegangen, weil das irgendwie auch in mir ist, aber da wurde es halt relativ jungen Jahren schon aufgestoßen und bringt mir für jetzt total viel. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich relativ schnell auch vorankomme, auch was so Wachstumssachen angeht, weil ich so einen gewissen, weiß ich auch nicht, weil ich da so reingeworfen wurde irgendwie und jetzt da ganz schnell Energiearbeit und Vergebensarbeit und sowas alles machen kann.
Du hast es auch zugelassen, dass sich die Tür öffnet. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Also nicht jeder, der einen Verlust erlebt, bekommt dann auch diesen Zugang, also nennen wir es mal spirituell, ja. Also manche können dann wieder mit dem Begriff Spiritualität und nichts anfangen oder ja. Also ich rede auch oft über Gottvertrauen und das sind immer nur so Begriffe, mit denen wir irgendwie jonglieren, um etwas zu beschreiben, was gar nicht so richtig greifbar und beschreibbar ist. Also finde ich.
Ja, und jemand, der das nicht so noch nicht gefühlt hat, der kann das nicht so verstehen. Ja. Und die es aber kennen, dann musst du nur ein Wort sagen und die wissen genau, was gemeint ist. Also,
ja, das stimmt, ja.
Also, ja. Und ich glaube, wir haben das alle in uns. Also theoretisch haben wir das Wissen und diese Verbindung alle in uns. Nur das kann halt ein bisschen blockiert sein, der Weg dahin.
Ja, ich glaube auch, dass uns solche, ja, die Barbara Pachel-Eberhard nannte Schicksalsangebote, nicht Schicksalsschläge, dass uns solche Schicksalsangebote im Leben begegnen, damit die Blockade gelöst wird. Mhm. Ja, auch bei all der Schwere und der Traurigkeit, aber das ist dann die gute Seite der Medaille. Mhm.
Naja, und auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit dieses Frausein zu erwecken, hat mich irgendwie erweckt. Und jetzt mal, wenn man die ganze Geschichte betrachtet, hatte ich ja danach zwei Frühgeburten per Notkaiserschnitt. Das heißt, die einzige richtige Geburt, die ich hatte, war meine stille Geburt. Und das ist, also ich kann dankbar dafür sein, finde ich, dass ich hatte eine natürliche Geburt, also trotz der ganzen Umstände, die danach kamen, aber ich bin da irgendwie total dankbar dafür, dass ich diese Art der Geburt, diese natürliche weibliche Geburt erleben durfte einmal, auch wenn sie jetzt nicht das gewünschte Ergebnis hatte, aber sonst hätte ich ja nur Kaiserschnitte gehabt und hätte das gar nicht erlebt. Also das ist auch wieder was, wo ich sagen kann, das ist irgendwie, hat sich da doch alles gefügt oder ich kann es gut auslegen für mich.
Ich finde es auch stark, dass du dafür eingestanden bist, dass du wirklich diese stille Geburt zu Hause dann gemacht hast. Also das gerade beim ersten Kind und wenn eine Frau jung ist, kann das bestimmt nicht jeder. Und also du warst ja da schon dann in der Kraft zu sagen, nee, ich möchte das anders.
Ja, das stimmt eigentlich. Wundert mich jetzt selber so ein bisschen rückblickend. aber ich hatte sofort, als ich bei dieser Gynäkologin war, dachte ich, nee, das ist falsch. Ich gehe ja nie wieder hin, ich gehe nach Hause, ich habe mich im Internet belesen, was kann man da so machen? Dann bin ich auf irgendein Forum gestoßen, wo die halt geschrieben haben, ja, Moment mal, wenn das in den ersten 5 Monaten ist, kann man das super gut alleine machen. Klar, man sollte mal mit jemandem reden darüber, was man so vorhat, dass ein paar Leute eingeweiht sind. Und ich war dann, wie gesagt, auch bei einer anderen Frauenärztin, die da halt offen war. Und dann hatte ich auch, ich hatte irgendwie auch gar keine Angst davor. Also ich war so voll im Vertrauen, dass das richtig ist. So.
Das würde ich jetzt auch schon als weibliche Urkraft sehen.
Also, ja, das ist echt cool, ne? Dass du das nochmal sagst, hatte ich gar nicht so, hatte ich die schon, ja.
Würdest du den Betroffenen das dann auch raten, so die Alternativen zu suchen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das für die Verarbeitung, Trauerarbeit einfach besser ist. Ich glaube, das macht in meinen Augen mehr Sinn, als das so schnell hinter sich bringen zu wollen. Also klar ist es, im ersten Moment scheint es die einfachere Lösung zu sein. Dann habe ich das schnell weg, dann ist es schnell vorbei. Aber auf der anderen Seite, es ist ja nicht schnell vorbei, weil es in deinem Kopf noch 30 Jahre, weiß ich nicht, wie lange sein wird. Und da macht es schon Sinn, sich Zeit dafür zu nehmen, für diesen Prozess. Das kann man halt in dem Moment nicht so abschätzen. Ne? Du weißt ja noch nicht, okay, das wird mich jetzt 10 Jahrzehnte lang begleiten. Kann man da irgendwie gar nicht so abschätzen, aber jetzt aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das hört nicht einfach auf, das ist immer präsent und es macht schon Sinn, sich diesem Prozess hinzugeben und da wirklich Zeit zu geben und sich Hilfe zu holen von Leuten, die einen auf diesem Weg unterstützen.
Ja, ich finde es auch ermutigend zu wissen, dass es Frauenärzte und Frauenärztinnen gibt, die diesen Weg auch mitgehen.
Fand ich auch krass. Also da war ich echt froh, dass ich die dann gefunden habe. Ja, und es gibt ja auch Hebammen und es gibt ja auch Doulas. Manche von denen haben auch eine Weiterbildung in so Traumaarbeit oder wenn es halt, ja, gibt ja auch andere Sachen, die bei der Geburt schiefgehen können, auch in einem viel späteren Stadium. Man muss halt ein bisschen suchen, bis man da jemanden findet, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dann halt mal, weiß ich nicht, 20, 30 E-Mails zu schreiben, ich suche das und das, wer kann mir helfen, und ich denke, da wird man auch jemanden finden, der einen da begleitet.
Hättest du denn noch andere Empfehlungen dann für Frauen, auch in der Zeit danach, wo du sagst, das hat mir so geholfen, das würde ich anderen auch gerne mit auf den Weg geben?
Der Trauerarbeit Raum zu geben, hat mir, glaube ich, vorhin schon oft gesagt, also das nicht wegzuschieben und die Gefühle immer wieder zuzulassen und auch wenn sie gerade nicht in den Alltag passen, das zuzulassen, weil wenn man es wegdrückt, das kommt auf irgendeine Art wieder, entweder kriegst du eine Krankheit oder du hast, weiß ich nicht, also dieses Runterschlucken sehe ich mittlerweile auch ganz klar, das funktioniert nicht, du kannst es nicht runterschlucken, es ist dann irgendwo anders und kommt dann irgendwann wieder hoch oder kommt als Riesenbatzen hoch. Ich habe ja irgendwann angefangen, einfach alles immer zu fühlen, ob es reinpasst oder nicht, und mir die Zeit zu nehmen, das zu fühlen. Und dann, was daran das Gute ist, ist, dass es meistens relativ schnell vorbei ist. Also wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, ich muss jetzt mal kurz weinen, und dann weine ich eine halbe Stunde und dann ist es aber auch weg und dann ist es gelöst. Und da auf so einen Weg zu kommen, das einfach zuzulassen, den Menschen um dich herum zu erklären, was da jetzt gerade los ist, dass die nicht denken, es hat mit denen was zu tun, sondern dass du immer sagst, ja, jetzt ist gerade das und das, ich brauche mal eine halbe Stunde Ruhe oder eine Stunde oder weiß ich nicht. Bei mir ist auch meistens so, wenn ich eine krasse, so eine Trauer-Session hatte, dass ich dann erschöpft bin und dass ich dann auch sagen muss, du, heute schaffe ich irgendwie nichts mehr, mein Körper ist irgendwie schwach, ich muss mich erstmal ausruhen. Aber auch das eben zu kommunizieren, dass das, also die Bedürfnisse einfach zu kommunizieren, dass das halt dann, dass man das gerade braucht und das, denke ich, so der richtige Weg ist, um langfristig gesund zu bleiben damit, mit so einer Erfahrung.
Ich finde, das ist wahrscheinlich für uns beide selbstverständlich, da so in die Natur zu gehen, aber ich würde das tatsächlich immer wieder auch betonen, als Rat in der Trauer ganz viel rauszugehen und die Natur als Heiler auch zu nutzen.
Es ergibt ja auch so eine Traumatherapie, die heißt Wingwave, weiß nicht, ob du die kennst. Da hat man so einen Stift und dann macht man mit dem Stift so Bewegungen und man ist so voll auf diesen Stift fokussiert und denkt an das Ereignis und irgendwie programmiert das was um. Und wie diese Methode entstanden ist, ist so, dass die, ich glaube, das war eine Frau, die das erfunden hat, die ist immer spazieren gegangen im Wald und die wedelnden Blätter, das war halt wie diese Bewegung und sie hat daraus diese Methode entwickelt. Und dann dachte ich auch, es ist eigentlich geil, dass man, wenn man viel spazieren geht, wahrscheinlich das selber macht, also sich selber therapiert. Weil man denkt ja sowieso daran, an das Traurige, man geht durch den Wald, man sieht diese Blätter. Und generell Natur hat ja viele Symbolbilder, ne? Da ist ja auch ganz viel Vergänglichkeit und Neuanfang. Und im Wald hat ja alles irgendwie Sinn. Also Bäume sterben, Pflanzen sterben, ganz viele neue Pflanzen wachsen. Aus dem Baumstumpf heraus oder aus dem Toten wird wieder Boden, also da kann man, glaube ich, ganz viel mitnehmen, wenn man sich da auch den Prozess hingibt.
Ja, habe ich auch so erlebt. Ja. Also wenn du mit deinem Umfeld so offen die Bedürfnisse kommuniziert hast, dann hast du eigentlich, also klingt es so, als hättest du in der Trauer auch gute Erfahrungen gemacht. Also dass dein Umfeld da auch gut mit dir und dem Verlust umgehen konnte.
Also ja, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen oder so. Es gab jetzt nicht so, dass sie gesagt hätten, willst du mal drüber reden oder... Das war eher nicht. Sie haben mir einfach meinen Raum gegeben. Aber eigentlich war es auch gut so. Also ich glaube, ich hätte das auch gar nicht so gebraucht. Weil die Arbeit findet ja eh in mir statt.
Hast du denn eigentlich in der Zeit noch gearbeitet oder konntest du dir wirklich bis zur nächsten Schwangerschaft dann bewusst Zeit nehmen, so ganz für dich und deinen Prozess?
Ja, ich habe mir, glaube ich, so 3-4 Monate freigenommen. Das ging sogar in der Selbstständigkeit, aber musste ich extra beantragen. Also man hat die Berechtigung, auch wenn man selbstständig ist, es gibt einen Mutterschaftsurlaub, auch wenn du ein Kind verloren hast. Und der ist länger als ein normaler Mutterschaftsurlaub, weil du halt eine Trauer zu verarbeiten hast. Das muss man aber halt explizit beantragen, dass man das will, weil das, glaubt, die wollen jetzt nicht gleich sofort dir das Geld da irgendwie hinterher schmeißen, sondern du musst explizit sagen, ich brauche das jetzt. Und dann kriegt man da Mutterschaftsgeld, glaube ich. Es ist jetzt nicht so wie ein Einkommen, aber es ist ein bisschen was. Und dann habe ich mir Zeit genommen. Ich habe, glaube ich, auch immer mal wieder ein bisschen was gearbeitet, weil es hat mich auch abgelenkt und ich fand das gar nicht so schlecht. Aber ich hätte jetzt nicht Vollzeit arbeiten wollen. Ich habe immer so ein bisschen mal was gemacht, ja.
Ja, das ist ja dann auch wieder der Vorteil in der Selbstständigkeit, dass das dir dann auch entsprechend selber einteilt. Ja. Sicher.
Ja. Aber ich kenne auch welche, die gesagt haben, sie wollen sofort Vollzeit arbeiten, weil die ihren Kopf beschäftigen mussten, weil sie das nicht aushalten konnten. Ich glaube, da muss man einfach gucken, was so der Weg ist.
Genau, und jeder ist einfach anders, ja. Und manche brauchen da erstmal mehr Ablenkung und andere sagen, nee, ich möchte jetzt gleich auch in meine Gefühle gehen. Und manche brauchen ja ganz viel Futter im Kopf mit Büchern und Informationen. Und andere, die sind auch ganz aktiv und tun irgendwas oder gestalten dann noch einen Grabstein selber. Und da ist das alles in dem Moment in Ordnung, ja, weil es auch so individuell ist. Es ist halt wichtig, das dann irgendwann auch wieder in eine Balance zu bringen. Also nicht nur zu vermeiden, aber auch eben nicht nur zu
verhindern. Ja, genau. Das ist, glaube ich. Ja, das hast du gut gesagt. Genau, diese Balance zwischen diesen beiden Extremen zu finden. Ne?
Das ist die Kunst in der Trauer sozusagen. Wahrscheinlich eher die Kunst im Leben.
Ja.
Trauer gehört ja zum Leben dazu. Wir haben ja immer wieder Abschiede im Leben. Dann hättest du jetzt gar keine Empfehlungen für, also einmal wollte ich dich eben fragen für Betroffene, aber auch für das Umfeld, wie, also da was du dir gewünscht hättest, wie sie mit dir umgehen. Gibt es da was, oder wo du sagen würdest, einfach wenn jetzt jemanden kennt, der gerade sein Baby verloren hat, was ist hilfreich?
Vielleicht doch sich so eine Art Selbsthilfegruppe zu suchen, zumindest online, dass man so ein bisschen drüber reden, schreiben kann. Dann sich auch jemandem anzuvertrauen, wie zum Beispiel dir, also so eine Begleitung, Trauerbegleitung. Bin ich damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas geben könnte. Ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich dich gekannt, ich glaube, ich hätte dich sofort angerufen. Also jemanden, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und auch so Rituale vielleicht vorschlägt und jetzt könntest du mal das machen und du könntest mal das machen. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. Insgesamt jetzt fände ich es gut, wenn das Thema mehr in den gesellschaftlichen Fokus bekommt, dass es eben, dass Hebammen oder Doulas auch auf sowas geschult werden und auch das von der Krankenkasse bezahlt kriegen, wenn sie sagen, ich begleite eine Frau, deren Kind nicht lebendig auf die Welt kommen wird. Weil das ist ja, dafür kriegen die ja kein Geld, deswegen machen die das nicht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, das wäre ganz gut, das zu haben, dieses Angebot.
Glaube ich auch.
Ja.
Also, was ich jetzt gerade wieder ein bisschen raushöre, ist, dass die Netzwerkarbeit noch gar nicht so gut funktioniert zwischen verschiedenen Instanzen, weil es gibt den Verein Verwaiste Eltern in Deutschland e.V., der meines Wissens sogar recht aktiv ist und eben viele Selbsthilfegruppen auch anbietet. Und natürlich, wenn man dann davon nichts weiß oder von Trauerbegleitung noch nie was gehört hat, ist es schwierig dann in dem Moment, also da muss es einem gerade über den Weg laufen.
Genau, ich war ja auch noch sehr jung. Jetzt habe ich einen ganz anderen Kenntnisstand, aber auch was Coaching, Begleitung und sowas angeht, das kannte ich damals auch noch gar nicht, dass es sowas gibt. Ich dachte, es gibt nur diese staatlichen Instanzen, sage ich mal so. Das hat einfach was auch mit dem persönlichen Wissensstand zu tun. Ne? Und ich glaube aber, dass es jetzt ja gerade ganz viel wächst und solche Sachen auch bekannter werden, dass es für alles eigentlich mittlerweile Leute gibt, die einen unterstützen.
Ja, aber ich glaube nach wie vor, dass es also ganz richtig ist, was du sagst, es hat mit dem eigenen Bewusstsein zu tun und mit wie weit mein Sichtfeld ist.
Jetzt ist es für mich selbstverständlich, mir immer Hilfe zu holen, wenn ich irgendwo feststecke. Und damals war ich, glaube ich, noch gar nicht so in meiner Selbsterkenntnis, dass es okay ist, mir Hilfe zu holen zum Beispiel. Ich glaube, ich dachte auch, ich muss das alleine hinkriegen.
Ja, das ist, denke ich, was bewusst oder unbewusst beigebracht wird. Ja, und zum Beispiel Hausärzte wären ja auch eine Anlaufstelle, die ja dann vermitteln könnten. Also ich bin jetzt auch in einem Netzwerk dabei, wo einfach, ja, es ist so wichtig, einfach da sich bekannter zu machen und sich zu vernetzen und das auch nicht als Konkurrenz zu begreifen. Ne? Und ja, weil es gibt so viel wertvolle Arbeit im Bereich Sterben, Tod und Trauer eigentlich, so auch schon Sterbebegleitung und dann die Bestatter und die Trauerbegleiter. Und da gibt es so viele schöne alternative und individuelle Angebote mittlerweile auch. Und trotzdem zum Beispiel ist der Hausarzt wieder eher noch in dem System und würde vielleicht an die Therapie verweisen und nicht an die Trauerbegleitung. Also da fehlt auch noch ein gutes Stück Kommunikation und Netzwerkarbeit, bis wir da hinkommen. Das wäre auch mein Wunsch, dass das viel selbstverständlicher wird und einfach bekannt ist, dass es das gibt.
Ja, finde ich total wichtig. Also auch jetzt bei meinem Thema, wenn ich jetzt an meine Frauenärztin denke, warum? Also klar, wenn da jetzt im Wartezimmer Trauerbroschüren rumliegen, ist vielleicht auch nicht so ein Land. Also dann, dass man gleich vom Schlimmsten ausgeht, aber dass sie zumindest, wenn sie, ja, das ist eine Frauenärztin, wenn was schief geht bei der Schwangerschaft, einen automatisch an so jemanden verweist oder an dieses Netzwerk, in dem du bist. Und das machen die ja nicht. Also da ist ja eigentlich gar keine mentale Arbeit drin.
Ja,
dann sagen die, ja, warten Sie mal 3 Monate, 3, 4 Monate, dann können Sie wieder loslegen. Ja, okay. was ist mit der Trauerarbeit? Ne? Die wird da gar nicht angesprochen.
Genau, also man müsste die Broschüren ja nicht im Wartezimmer auslegen haben. Sie könnte es ja einfach so vermitteln. Ja, ich denke, das ist ein der ähnliche Faktor wie bei den Hebammen, die stillen Geburten nicht begleiten. Die Frauenärztin kriegt dafür auch kein Geld. Ne? Also es ist ganz oft der wirtschaftliche Faktor, der das leider so mitbestimmt. Und das ist so traurig, weil ja da bleibt die Menschlichkeit irgendwie auf der Strecke.
Da ist aber auch, kann man jetzt auch sagen, Selbstverantwortung. Also man kann sagen, okay, wenn ich das im Außen nicht bekomme, muss ich halt dafür sorgen. Und im Endeffekt habe ich ja genau das auch gemacht. Ich habe 20 Hebammen angeschrieben, wer kann mich unterstützen, weil ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Und dann immerhin habe ich diese Traumreisefrau bekommen und habe dann die Gynäkologin bekommen, die das begleitet hat und so. Also ich glaube, man muss dann einfach selber aktiv werden, wenn das System das gerade noch nicht hergibt.
Ja, und das klingt unterm Strich wirklich so, dass gerade die stille Geburt und dein Erlebnis mit Tod und Trauer dich im Grunde, also es ist die Basis bildet für das, was du heute tust.
Ja, irgendwie schon. Also auch, ja, dass ich auch zum Coaching gekommen bin, andere Menschen zu begleiten und überhaupt mein Talent, ich kann andere Menschen begleiten mit meiner Erfahrung und ob das jetzt in der Selbstständigkeit ist oder zum Beispiel zum Thema Trauer. Also ich hatte auch mal überlegt, ob ich dazu ein Business mache, eben um diese Lücke zu schließen mit dem, es gibt niemanden, der einen begleitet, wenn man gerade ein verstorbenes Kind noch im Bauch hat, weil das allein das auszuhalten, ich habe jetzt hier noch 2, 3 Monate oder 1 bis 2 Monate, fühle ich mich schwanger und bin gar nicht mehr richtig schwanger. Da gibt es kein Angebot dafür. Das wollte ich mal machen. Und dachte mir dann aber, naja, dann habe ich immer so mit so einem Schmerz zu tun. Und ich hatte mir gedacht, ich will eigentlich lieber irgendwann aus dem Schmerz auch rauskommen und nach vorne blicken. Habe das dann nicht gemacht. Kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die das besser trennen können. Also die das durchaus anbieten könnten, weil sie da sich nicht so mit identifizieren. Bei mir ist das halt immer, ich habe halt eine hohe Sensibilität. Ich nehme mir das dann immer an.
Gehen wir die Idee jetzt mal raus mit der Podcast-Folge, wenn sich jemand berufen fühlt, da wäre auch noch eine Lücke zu schließen. Ja, finde ich total wichtig, ja, auch darauf aufmerksam zu machen, weil ja, das haben wir gesellschaftlich, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, weil ja, das vieles so im Stillen hinter verschlossenen
Türen. Genau, das ist halt auch so ein Tabuthema irgendwie, ne? Also, das finde ich eigentlich schade. Also zum Beispiel war das damals immer, wenn ich über meine, also man trifft sich ja, wenn man Babys hat, in Frauengruppen, alle mit ihrem Baby, man unterhält sich, da fragen die ja, wie war denn deine Geburt? Und wenn ich dann sage, ja, ich war ein Frühchen und ich hatte einen Notkaiserschnitt, verstummt das Gespräch, keiner redet mehr. Mhm. Dann denke ich mir so, warum? Warum darf das nicht da sein? Weil so, selbst wenn 9 von 10 der Frauen eine geile Geburt, muss ja nicht geil gewesen sein, aber eine natürliche Geburt hatten, warum verstummt dann das Gespräch? Warum darf man nicht auch darüber reden? Also es hat mich immer so ein bisschen gewundert. Oder wenn eine sagen würde, ja, ich habe mein Kind verloren. Also es ist so ein bisschen, man blendet diesen Schmerz ganz schnell aus. Und das finde ich irgendwie eigentlich schade, weil der gehört ja irgendwie dazu. Oder jeder erlebt mal in seinem Leben irgendwann etwas in dieser Hinsicht, also irgendwas aus diesem Bereich, ne?
Finde ich auch, ja, das gibt ja tatsächlich auch Frauen, die haben mehrere Fehlgeburten, bevor sie dann tatsächlich ihr erstes Kind gebären. Und wenn die dann in der Frauengruppe sagen, vielleicht ich bin jetzt so glücklich, weil nach 5 Fehlgeburten habe ich endlich ein lebendiges Baby im Arm. Ich stelle mir auch vor, dass es dann erstmal verstummt.
Ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, das ist irgendwie, ja, es gibt, ist ja wie bei deinem Thema auch. Also, es gibt halt so viele Tabus und es ist eigentlich irgendwie schade, dass es diese Tabus noch gibt.
Ja, alleine Tod und Trauer haben schon ganz viele Tabus. Und dann gibt es eben noch Unterthemen, die irgendwie noch stärkere Tabus sind. Ja, ich verstehe es manchmal auch gar nicht, weil wenn man drüber redet, ist es gar nicht mehr so schwer. Also das Schweigen auszuhalten oder zu schweigen, empfinde ich als die größere Schwere.
Ja, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man so Schmerz gerne ausblendet. Also dass man selber gar nicht... Weil man fühlt ja auch den Schmerz, wenn dir jetzt jemand erzählt, was er Schlimmes erlebt hat, dann wirst du ja auch damit konfrontiert, ne? Und blendest lieber schnell deinen eigenen Schmerz ganz schnell aus und willst gar nicht drüber reden. Oder viele. ja, da können wir halt alle, dürfen wir alle noch lernen, damit auch offener umzugehen. Und auch wenn mich dann irgendwas total berührt, eine fremde Geschichte, ja, dann ist das halt so. Also dann.
Also ich habe mal gehört, dass eben, also gerade dein Thema mit der stillen Geburt, also der Verlust eines Babys oder eben diese Entscheidung von einem Menschen, selber diese Welt zu verlassen, dass das unsere Urängste so massiv triggert, dass eigentlich diese Ängste der Grund sind. Also gar nicht mal, weil man den Schmerz nicht mitfühlen will, sondern weil man die eigenen Ängste bei dem Thema nicht aushält, weil es könnte ja mein Kind sein oder es könnte ja meine Mutter oder mein Partner sein, der sich suizidiert hat. So, also, und das scheint Ängste in Menschen wachzurufen, die sie dann nicht aushalten und dann lieber auf Abstand gehen. Also das ist für mich sehr gut nachvollziehbar und Angst ist, denke ich, noch größer eben als den Schmerz mit auszuhalten und damit zu fühlen.
Und es kommt ja auch immer darauf an, in was für einer Stimmung man selber gerade ist. Also ich könnte auch nicht in jeder Situation so ein Gespräch mitführen, weil manchmal wäre mir das zu viel. Dann würde ich auch sagen, nee, das kann ich jetzt leider gerade nicht aufnehmen, dieses Thema.
Ja, aber allein so ein Satz, wie du jetzt gerade gesagt hast, der signalisiert ja, du bist nicht grundsätzlich verschlossen oder willst nicht drüber reden, sondern es passt einfach nur jetzt nicht.
Genau.
Also solche Sätze sind dann so wertvoll. Also einfach vielleicht auch zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber wir können heute Abend reden oder also eine grundsätzliche Bereitschaft zu signalisieren, ist schon nochmal was anderes. Ja, und dass es nicht immer passt und dass jeder trotzdem irgendwie auch noch seinen Alltag und hat und das ja mit normalen Herausforderungen auch noch einhergeht, ist ja klar.
Ja, das ist ja, glaube ich, eine ganz gute Message, die du auch verbreiten kannst. Dieses, was du gerade gesagt hast, diese Offenheit signalisieren und auch offen zu sagen, ich habe heute so eine stressigen Tag, stressige Woche. Ich kann mich jetzt nicht wirklich voll darauf einlassen, aber vielleicht in 1-2 Tagen können wir telefonieren oder, weiß ich nicht, treffen uns oder so.
Ja, oder wenn es dir hilft, schreib mir eine E-Mail oder so. Also irgendwas anbieten, was in dem Moment schon geht und was mich aber überfordert.
Ja, finde ich das total gut. Also wenn du jetzt diesen Podcast machst und auch solche, dass sich in der Gesellschaft ein bisschen mehr verbreitet, das ist so, wie man so damit überhaupt umgehen kann, ne?
Also eine gute Idee ist auch, das zeitlich zu begrenzen, weil oft das Umfeld irgendwie Angst hat, wenn du jetzt anfängst, über deine Trauer zu reden, dann ja, boah, dann hört das nie auf und dann kann ich das nicht aushalten. Und wenn man dann ausmacht, zum Beispiel, man geht 20 Minuten Kaffee trinken oder man geht eine Stunde spazieren und dann weiß der Freund oder die Mama oder wer, mit wem man dann auch geht, einfach, okay, jetzt ist es eine Stunde oder 20 Minuten und dann darf ich mich auch wieder aus dem Thema von der Trauer rausbegeben. Also ich muss das nicht gefühlt ewig mit aushalten. Ja, das kann einfach auch helfen. Das sind so kleine Sachen eigentlich. Ja, wenn die bekannter wären, könnten wir uns alle gegenseitig viel besser begleiten.
Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall, den werde ich mir merken.
Möchtest du noch etwas ergänzen?
Nee, ich glaube, wir haben das Thema umfassend und hoffentlich interessant und inspirierend besprochen.
Ja, also für mich war es ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Auch also traurig schön und danke für deine Offenheit auch und also deine Geschichte zu teilen, gerade wenn du da eigentlich noch selten drüber geredet hast.
Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist dran, das jetzt mal auch mal einer größeren Publikum zu sagen oder darüber zu reden, weil es ja, also ich hätte mir gewünscht, von jemandem zu hören in der Situation, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und vielleicht hilft das ja einigen, da ein bisschen eine andere Sichtweise auf dieses Thema auch zu bekommen. Ich finde das auch eher, fand das jetzt auch eher empowernd, das Gespräch, also komischerweise irgendwie interessant eigentlich.
Man kann nämlich auch auf unterschiedliche Arten über Trauer reden und viele stellen sich ja Trauerbegleitung ganz so traurig vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eben auch kraftvolle Gespräche zu dem Thema gibt, ja? Je nachdem, welche Facetten man bespricht und auch mal beleuchtet, weil es eben nicht nur Schwere und Traurigkeit ist.
Also vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Danke dir.